Was für ein verrücktes Jahr und die Zeit vergeht schnell und jetzt sind die Feiertage vor uns und dann wird man so ein bisschen wunderlich und denkt, ah, was ist das für ein Leben und schaut zurück und wird auch Sergei Lochthofen noch manchmal wunderlich und sentimental? Das frage ich ihn. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, schon. Also ich bedauere sehr, dass wir irgendwann in den späten 90er Jahren falsch abgebogen sind und wir eigentlich in einer Welt heute leben wieder, wie ich sie mir eigentlich nicht mehr vorstellen konnte, nach Gorbatschow, Mandela und all den guten Anfängen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Dann dachte man, die Menschen sind klüger geworden und Kriege schon gar nicht, dass sie im Gespräch sein könnten. Aber wir sehen, das Böse schläft auch nicht. Das ist bald wie bei Herr der Ringe.
Dann vermischt sich das auch mit dem Privaten, das Älterwerden, Gesundheit und wie wird es mal den Enkeln gehen und was hinterlassen wir für eine Zukunft? Haben Sie auch manchmal so dunkle Momente?
Ich merke schon, Sie kommen in die Jahre mit dem Altersblues. Mhm. Nein, also eigentlich bin ich jemand, der jeden Tag versucht, zuversichtlich in die Welt zu schauen. Also es ist schon, sage ich mal, deprimierend, was man da jeden Tag hört in den Nachrichten. Aber ich höre sie eben halt jeden Tag und schaue sie mir trotzdem an und bin in der Lage, das eine vom anderen wegzusortieren. Natürlich sehe ich, dass eine Welt, in der Regeln gelten, in der man miteinander auskommt, in der man auch dem anderen den Vorteil gönnt, wenn man selber auch den Vorteil hat, dass diese Welt im Augenblick zurückgedrängt wird zu einer sehr brutalen Welt, in der der Stärkere sich durchsetzt. Und nichts anderes erleben wir ja in der Ukraine oder in Amerika oder in anderen Regionen der Welt. Die Chinesen tun auch ihres dazu. Also ich bin jetzt nicht immer der Meinung, das ist jetzt der Endpunkt, aber das Pendel ist in diese Richtung ausgeschlagen und mal schauen, wenn es wieder zurückkommt.
Umso wichtiger, so eine Art Seelenhygiene hinzubekommen, dass man nicht zum grummeligen Opa wird und nur noch sich in Zynismus und Sarkasmus ergeht. Wie schaffen Sie es, nicht nur zynisch und sarkastisch zu werden und sich so einen Optimismus zu erhalten? Was ist da Ihre Strategie?
Eine böse Anmerkung macht man natürlich schon an dieser Stelle und irgendwo erwartet man von Donald Trump oder von Putin noch Schlimmeres. Das heißt also, da sind wir nicht frei von diesen Stimmungen. Aber ich vermute mal, das ist so meine Erfahrung durchs Leben. Die Menschen sind sehr unterschiedlich veranlagt. Die kriegen einfach von ihren Vorfahren Gene mit oder was auch immer. Die einen sind in der Lage, etwas optimistischer, vernünftiger, zuversichtlicher etwas die gleiche Situation anzugehen. Andere sind schon pessimistisch, wenn ihnen selber noch gar nichts passiert. Man muss ja sehen, wir haben hier eine wirtschaftlich angespannte Situation. Wir schauen jetzt nach unserem neuen Platz in dieser Welt und es ist nicht selbstverständlich, dass wir sozusagen einen Top-Platz an der Sonne beibehalten, was bis dahin der Fall gewesen ist, auch durch die Nähe zu Amerika, die nicht mehr da ist. Da verändert sich etwas, aber es heißt ja noch lange nicht, dass wir das nicht packen. Und insofern bin ich eher jemand, der sagt, pass mal auf, diese Lust am Scheitern, die gibt es in Deutschland sehr stark, aber auch in Europa insgesamt. Also egal, was gemacht wird, am Ende, unterm Strich wird in der Analyse die Katastrophe gemalt. Da bin ich kein Freund davon. Ich versuche schon, die Dinge noch ein bisschen, sage ich mal, zuversichtlicher zu sehen.
Haben Sie denn Hoffnung, dass da was rauskommt in Brüssel? Top oder Flop in Brüssel? Hat sich da Merz überschätzt oder können die Europäer wirklich gemeinsam was reißen?
Naja, ich glaube, im Augenblick sind wir sehr schwach und an den Rand gedrängt. Die Entscheidungen werden in Washington und vor allem in Moskau getroffen. Es beschäftigt uns und stresst uns ja auch zu Recht dieser schwere Krieg, wenngleich ich immer sagen muss, in der Ukraine fallen die Bomben echt. In Gaza werden die Menschen echt umgebracht, während wir sozusagen noch immer in einer Zuschauerposition sitzen und leider, sage ich mal, nicht dazu kommen zu sagen, das kann sich auch noch ändern. Also ich glaube, es gibt bei uns sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ach, letztlich geht uns das nichts an, das ist weit weg. Das ist leider eben halt nicht der Fall. Und wenn Sie Brüssel ansprechen, da gab es ja auch gleich eine heiße Diskussion. War das nun ein tolles Ergebnis oder keins? Ich glaube, aus meiner Sicht hat man etwas hingekriegt in Europa. Aber das große Zeichen nach Russland, pass mal auf, mein Freund, du bist ein Räuber, du bist ein Gauner, du bist ein Verbrecher, du bist in der Ukraine eingefallen. Wie die Deutschen irgendwann 39 Polen überfallen haben, so hast du auch die Ukraine überfallen und du wirst dafür bezahlen. Diese Botschaft ist von diesem Treffen leider nicht ausgegangen. Sie können sich vielleicht erinnern, vor 4 Jahren, als dieser Krieg begann, haben wir in einer der ersten Sendungen gleich das Thema diskutiert. Ich hatte ja vorgeschlagen, dieses russische Vermögen einzufrieren und sofort den Russen deutlich zu machen, das Geld wird für die Ukraine genommen, damit die Waffen kaufen können. Das heißt, mit eurem eigenen Geld, ihr habt das Land überfallen, werden diese Waffen gekauft. Ich habe damals mit Regierungsmitgliedern gesprochen, also auch Bundesregierung, Kabinett. Da gab es staunendes sozusagen Zuhören, ob sowas überhaupt möglich ist. Man ging erstmal davon aus, irgendwelchen Oligarchen Geld abzunehmen. Das ist natürlich im Verhältnis zu diesen über 200 Milliarden, die in Europa gebunkert sind, an russischem Geld, natürlich Pille-Palle, was da bei den Oligarchen zu holen wäre. Also es zerrte sich das Gespräch und das dauerte jetzt 4 Jahre, bis man überhaupt in Europa in die Situation kam, das ernsthaft zu diskutieren. Das ist etwas, was mich natürlich immer wieder ärgert, dass dieser Abstimmungsprozess, diese unterschiedlichen Interessen und im letzten Moment ist es ja gelungen, gegen die Deutschen, seitens der Belgier, aber seitens auch der Italiener und der Franzosen, sich durchzusetzen, weil sie alle Angst haben. Sie haben eine sehr schwere Finanzsituation in diesen Ländern, sie sind hochverschuldet, dass wenn es irgendwie schief geht und die Russen vor irgendeinem Gericht, ich sehe es noch nicht, sozusagen ihr Geld wieder einfordern, dass man dafür bezahlen muss. Insofern sage ich mal, Merz hat es versucht, er hat es auch mit der Dampfwalze versucht. Ich glaube auch, es ging nicht mit Klein-Klein und vorher lange Gespräche. 4 Jahre sind ja schon hin, wir können ja nicht nochmal 4 Jahre über diese Dinge in den Hinterstuben reden. Aber er hat eine richtige aufs Auge bekommen. Ich würde sagen, aber heldenhaft dazu gestanden. Ja. Das heißt, der Merz, den ich, wenn Sie sich die alten Sendungen anhören, immer sehr kritisch gesehen habe, er war mehr ein Unsympath durch und durch, ist inzwischen jemand, mit dem man sogar ein bisschen Mitleid hat. Ja. Er hat etwas erreicht. Im Prinzip, das Geld wird bereitgestellt für die Ukraine, das ist wichtig. Aber das klare Zeichen nach Russland, pass mal auf, du Räuber, du Verbrecher, wir nehmen dir das Geld ab, das ist natürlich nicht gekommen, das ist leider so.
Wollen wir einen Kanzler haben, mit dem man Mitleid hat, ist natürlich auch ein Offenbarungseid.
Naja, ich sage mal, mit Olaf Scholz hatte ich auch immer Mitleid, der sah schon immer so ein bisschen verdruckst aus. Ich habe ihn ja noch als Minister gekannt, er war ein sehr kompetenter, im Detail sich gut auskennender Mann, aber gerade wenn wir das Thema nehmen, wie gesagt, das ist schon vor fast 4 Jahren von mir ja auch, sagen wir, ganz bewusst eingetragen worden, weil ich mich ja mit Russland, Ukraine und sowas intensiver beschäftige, als es normalerweise ein Kabinettsmitglied in Deutschland damals gemacht hat. Aber der hatte große Angst davor, überhaupt etwas zu machen, was, sage ich mal, aus dem Rahmen fiel. Und natürlich die ganzen Finanzberater, Gottes Willen, Eigentum, wir können auch das russische Eigentum nicht, was machen dann die Saudis, die haben bei uns ja auch Geld, die ziehen es ab. Also all diese Dinge, wo man immer Argumente hin und her schieben kann, aber natürlich am Ende kein richtiges Zeichen kommt, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist das Dilemma im Augenblick. Es gab bei diesen ganzen Gesprächen, wir haben ja am Wochenende auch noch mal jetzt ein Treffen gehabt in Miami von Immobilienfreunden, ja, das ist ja schon ein Zeichen dafür, also wie weit wir gesunken sind. Es sind ja keine professionellen Diplomaten, Politiker, die sich da treffen, sondern Schwiegersöhne und wer auch immer und verhandeln da über die Zukunft von, ich wundere mich, dass die Schwiegermutter von Trump noch nicht auf den Plan getreten ist, vielleicht ist sie ja gestorben, ich weiß es nicht. Aber im Großen und Ganzen, lächerlicher kann man das gar nicht machen. Die Russen haben nur einen Augenblick gezuckt. Das war, als die Amerikaner sagten, wenn das jetzt nicht weitergeht, kriegen sie die Ukrainer die Tomahawk und die kriegen praktisch die Möglichkeit, so wie ihr aus weiten Entfernungen heraus ins Land hineinzuschießen, was ja eigentlich nur ein Gleichziehen wäre, keine Aufrüstung in dem Sinne. Da haben sie ein bisschen geflattert, sage ich mal, an dieser Stelle und hatten eigentlich Bedenken, dass da sich etwas tut, sozusagen ernsthaft in diesem Konflikt. Nachdem die Amerikaner das wieder kassiert haben und Donald Trump auf Geschäfte aus ist, auf nichts anderes, sind sie eigentlich in der Lage zu sagen, ja, das läuft nach unseren Vorstellungen. Wir ziehen diese Gespräche noch Jahre hinweg und dann sehen wir zu, dass wir irgendwas noch erobern an dieser Stelle, auch wenn es jede Woche 1000 russische Soldaten kostet an Leben. Ja, die haben ja jetzt schon mehr Tote als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg.
Krass, da braucht man erstmal eine Pause. Herr Lochthofen, die Jeffrey Epstein-Akten, die Akten um den verurteilten Sexualstraftäter aus Amerika, könnte man sagen, das ist ein Boulevardthema, ist es aber nicht. Das ist nicht ein Yellow Press-Thema, das ist eigentlich ein hochpolitisches Thema, weil Prominente, viele, viele Prominente mit drinnen hängen. Und in Zeiten, wo eigentlich vieles transparent ist, sind diese Akten dennoch zum Teil unter Verschluss. Also es geht noch in diesen Zeiten, Sachen geheim zu halten.
Ja, und Donald Trump hatte es versucht, weil natürlich unter diesen Zehntausenden verschiedenen Schriftstücken, Fotos und so weiter, wir sehen ja mit Interesse, dass Michael Jackson und Mick Jagger alle dort waren. Erstens eins rauskommt, finde ich, Donald Trump ist Teil dieses ganzen sozusagen Klüngels. Das heißt, er ist natürlich als Milliardär und öffentlichkeitsgeiler Unternehmer Teil dieser Schicht, von der er aber behauptet, dass er genau der Rebell ist und dagegen arbeitet. Das heißt, die ganzen Fotos, diese ganzen Dokumente belegen das, ja. Und Teil natürlich dieses pädophilen Rings, wo er natürlich merkt, er ist eine Sprengkraft. Es kann immer ein Foto auftauchen, wo die Öffentlichkeit sagt, Mann, jetzt ist aber vollkommen klar. Auch er hat damit zu tun. Wir haben ja Fakten, die sind ja auch sehr verstörend. Dieser Epstein ist ja mit einer 14-Jährigen nach Mar-a-Lago gefahren zu Donald Trump und hat sie ihm sozusagen übergeben. Wir wissen nicht, was passiert ist dort, ja. Aber dass der mit sozusagen auf Reisen geht mit einer 14-jährigen Mädchen und bringt das da zu Trump, das ist schon so etwas, wo man sagt, ja, ungewöhnlich, ja, in jeder Hinsicht und auch verstörend in gewisser Hinsicht. Normalerweise würde man sagen, ja, in Amerika, die machen vieles und es interessiert uns nicht. Aber es schlägt auch zu uns herüber, muss man jetzt wirklich sagen. Erstens, die Taktik der Trump-Administration, die haben ja versucht, das zurückzuhalten. Dann gab es Rebellion sozusagen im eigenen Lager. Nun sind sie gezwungen, das rauszugeben, tun das scheibchenweise und versuchen natürlich, das so zu machen, dass sie die Öffentlichkeit ertränken mit lauter Fotos und alten Dingen, die aber nichts mit Donald Trump zu tun haben. Das heißt, das einzige Foto, was jetzt veröffentlichen wollen, wo er drauf ist, haben sie wieder zurückgezogen, jetzt haben sie es wieder reingestellt. Das zeigt die Verunsicherung auch an dieser Stelle, dass man Angst hat vor diesen ganzen Dingen, weil die Nähe von Donald Trump bei diesem Epstein ja offensichtlich, man war befreundet, man war eng befreundet und es ist nicht anzunehmen, dass er nicht wusste, was da eigentlich läuft und wie es läuft, ja. Und insofern, sage ich mal, ist das interessant, aber man versucht natürlich auch gleichzeitig, das als Waffe zu nutzen. Es sind viele Fotos veröffentlicht worden, in denen Clinton mit Epstein irgendwo unterwegs ist, zum Teil in einem Bad rumschlummert, zum Teil mit jungen Damen da irgendwo unterwegs ist. Das heißt, man versucht es als ja Geschichte des ehemaligen amerikanischen Präsidenten darzustellen, um vom Trump abzulenken. Und umso länger man sich damit beschäftigt, wenn dann in 2-3 Jahren auch Fotos kommen, die vielleicht noch eindeutiger sind und belegen, dass Trump damit was zu tun hat, dann ist das schon abgenutzt, das Thema. Das heißt, man versucht die Öffentlichkeit mit Scheinfakten zu ertrinken. Und interessant für mich wird die Sache, dass in Amerika die These, ja, also in der Administration besteht, wir müssen das als Thema der Demokraten darstellen. Und bei uns in Deutschland gibt es auch jemanden, der das gerne so macht. Es gibt ja jetzt im Augenblick eine schwere Auseinandersetzung, was bei Springer los ist in der Welt und im Bild. Und die betreiben natürlich in ganz starkem Maße genau diese These. Das heißt, dass es Demokraten gewesen sind, in erster Linie amerikanische Präsidenten und so weiter. Das hat alles nichts mit Trump zu tun, so nach dem Prinzip, wenn Sie die Berichterstattung im Bild sehen, die ist sehr einseitig an dieser Stelle und deutet darauf hin, dass man sehr mit großem Interesse sozusagen gerade versucht, auch die Kräfte im Sinne von Donald Trump zu stärken und die demokratischen Kräfte zu schwächen. Das ist schon etwas, was nicht ungefährlich ist, auch für uns hier, wenn die Stimmungslage so auf diese Art und Weise manipuliert wird. Es gab übrigens jetzt in der FAZ einen großen Beitrag, Medienkritik. Da ging es darum, dass Springer sehr stark auf die Umfrageergebnisse von INSA, also eines Instituts, das hier in Erfurt angesiedelt ist und das immer wieder auch zeigt, dass angeblich Frau Weidel, Alice Weidel, also sozusagen die beliebteste Politikerin weit und breit ist und so weiter. Also selbst in der FAZ war das denen zu bunt und die haben sozusagen einen vernichtenden Beitrag über diese Art und Weise, wie man bei Springer damit umgeht, gesprochen. Ich habe ja schon immer wieder kritisiert, dass ziemlich einseitig die Ergebnisse interpretiert werden hier aus Erfurt heraus. Und das zeigt sich ja, da gibt es einen Kulturkampf, der auch bei uns längst stattfindet. Und da spielen wir um die Epstein-Sachen durchaus eine Rolle.
Hm. Das heißt, Herr Binkert hat auch Interessen, oder wäre das zu böse gesagt? Weil solche Umfrageinstitute sollten
Herr
unabhängig sein.
Herr Binkert war Berater von Dieter Althaus. Ja, er gehörte zum engeren Kreis seiner Zeit. Und die CDU damals in Thüringen, ich fand es immer etwas irritierend, war sehr konservativ, sehr, sehr stark sozusagen innerhalb der CDU am Rande sozusagen. Ich fand das immer in einem neuen Bundesland, in dem ja auch traditionell einfach bedingt durch die Vorgeschichte auch linke Kräfte eine große Rolle spielen, dass die CDU auch immer ein Koalitionspartner braucht, sei es die SPD oder sei es wie in diesem Fall auch zweigleich und dann gleichzeitig auch noch die Tolerierung durch die Linken. Das heißt also, wir haben eine Sonderbedingung und da sozusagen sehr extrem ideologisch am Rande zu marschieren, schien mir immer eigentlich für das Land nicht gut. Ja, das mag sein, in der CDU hat man es anders gesehen. Und da spielte Herr Binkert, glaube ich, eine wesentliche Rolle als Einflüsterer bei Dieter Althaus noch. Und mit seinem Institut hat er sich einen Platz erarbeitet, da gibt es ja gar keine Frage. Springer baut ja ganz stark auf dieses Institut, aber habe das Gefühl, die Ergebnisse sind immer sehr stark in eine Richtung. Springer betreibt ja ein Aufweichen der Brandmauer. Das heißt, sie möchten gern, dass die CDU mit der AfD näher zusammenrückt. Das Dilemma ist nur, inzwischen ist sie Juniorpartner in Thüringen. Ja? Das heißt also, man müsste sich sozusagen unterordnen einem Höcke. Und da glaube ich, da wird die CDU hoffentlich Widerstand leisten.
So, jetzt habe ich mal eine gute Nachricht. Und zwar hat die einen Vertreter eines großen Wohlfahrtsverbandes stellvertretend für die Sozialwirtschaft und für die Sozialträger ausgesprochen. Denn der hat den Doppelhaushalt, den Thüringer Doppelhaushalt gelobt. Der sagt, unsere Stimme wird gehört, wortwörtlich. Und hat im Grunde gesagt, ja, gar nicht schlecht. Und man kann ja sagen, dass unter diesen Bedingungen, also eine Pattsituation, denn BSW, SPD und CDU haben keine Mehrheit. Sie sind auf die Duldung der Linken angewiesen. Das ist einem gar nicht so im Alltag bewusst. Und dennoch ist ein Doppelhaushalt verabschiedet worden, der gar nicht so viel Protest hervorgerufen hat. Anfänglich schon, aber dann kann man das als positive, als gute Nachricht verkaufen?
Naja, in einer offenen Gesellschaft gehört Protest immer dazu. Aber wir haben natürlich beide festgestellt, dass man das sozusagen routinemäßig gemacht hat und nicht tatsächlich, sage ich mal, Großthemen hat, an denen man sich abarbeiten könnte, wo alles falsch liegt. Erstens ist es klug gewesen, einen doppelten Haushalt gemacht, das heißt, dass wir in dieser fragilen Situation der Mehrheiten im Landtag nicht mehrfach sozusagen mit dem gleichen Thema uns immer wieder beschäftigen müssen, sondern erstmal Stabilität haben. Diese Stabilität führt dazu, dass viele, viele Unternehmen in Thüringen planen können, arbeiten können, Arbeitsplätze in einer Krisensituation, wo wir Stagnation haben, zum Teil gesichert sind, weil einfach sozusagen die Landesmittel planbar sind und nicht irgendeine Krise sozusagen das Ganze bestimmt. Und stellen Sie sich vor, es gäbe keinen Haushalt, weil man sich nicht einig geworden wäre mit der Linken und die anderen drei auch nicht. Also da hätten wir ja ganz andere Diskussionen hier in Thüringen. Die Katastrophe wäre ja schon sozusagen greifbar. Das heißt also, wir sind hier an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, gut. Aber das merken die Menschen dann nicht, wenn sie nicht stattgefunden hat und gehen zur Routine über. Sagen, ja, der Haushalt haben wir beschlossen. Aber, und dann geht es natürlich schon wieder an die nächsten Themen ran. Das ist richtig so, das gehört zum Leben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hätte vor einem Jahr kein Mensch, also bei Verstand, vorausgesagt, dass das so glatt und vernünftig, vor allem vernünftig, ja, über die Bühne geht. Insofern sagen wir großes Lob an die Koalition und natürlich an die Linke, die hier undogmatisch, pragmatisch an dieser Stelle entschieden haben. Und man sieht ja noch die ganzen Störmanöver von Frau Wagenknecht, die ja großes Interesse am Stunk hat, ja, das heißt am Streit, dass auch ihre Versuche, ihre Partei hier sozusagen rauszubringen oder in Konterposition zu bringen, glücklicherweise abgewehrt werden konnten. Also ich glaube, die Thüringer wissen gar nicht, was sie für ein Glück im Augenblick gehabt haben.
Also das auch mal setzen lassen und sagen, okay, gar nicht so schlecht. Das ist ja schon mal, also nicht geschimpft ist schon genug gelobt irgendwie.
Ja, ne? Schauen Sie doch mal nach Brandenburg, wie dort holprig das geht. Schauen Sie mal, was nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt nach den Wahlen passieren soll oder Mecklenburg-Vorpommern. Schauen Sie die Lage in Sachsen, die ist viel fragiler. Also insofern sage ich mal, ich hätte gedacht, dass Thüringen sich unter dieser Konstellation trotzdem so stabil entwickelt. Hm. Ich glaube, jemand, der bei Vernunft ist und ein bisschen sich mit Politik beschäftigt, sagt ja, okay, im Einzelnen kann ich mich über alles aufregen. Ja, ich finde immer etwas, womit ich mich beschäftigen kann. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, glaube ich, wird man der Verantwortung schon hier gerecht, in einer schweren wirtschaftlichen Situation, in der das Land ist, in der Europa ist, vernünftig die Dinge zu gestalten. Und insofern sage ich mal, diese ganze Anfeindung seitens der AfD, ein Gegenhaushalt oder Schattenhaushalt, es war ein Versuch, sozusagen PR zu machen, aber lächerlich. Ich finde, ein Punkt ist da für mich immer gruselig in diesen Alternativgeschichten. Man will ja nach den Höcke-Plänen Erfurt zum Abschiebeflughafen machen, von dem aus sozusagen tausende Menschen irgendwo hin nach Afrika oder irgendwo hin verbracht werden sollen. Das war die Idee in diesem Haushalt. Ja. Ich finde, wenn man sich das vorstellt, das wird der Stacheldraht da oben, müsste ja ein Lager errichtet werden, so nach dem Vorbild von Buchenwald, ja, müsste man in Erfurt ein Lager errichten. Ich weiß, in Erfurt gibt es eine Gedenkstätte, Topf und Söhne. Wir haben mit dem Mord an vielen Millionen Menschen hier eine Gedenkstätte, wir waren daran beteiligt. Das heißt, die Stadt Erfurt, ihre Ingenieure, ihre Arbeiter waren daran beteiligt. Das heißt, wir brauchen nicht noch irgendwann mal ein zweites Denkmal auf dem Flughafen, wo wir sagen, von hier aus sind tausend Menschen in den Tod geschickt worden. Das heißt also, diese Schaurigkeit dieser Vorschläge, die wird aber gar nicht diskutiert. Man geht drüber hinweg und sagt, naja, das ist eine Schule dieser Menschen. Aber wenn diese Menschen an die Macht kommen, die machen das.
Also es ist natürlich mehr als eine Schule. Herr Lochthofen, wollen wir dennoch mit diesem Doppelhaushalt, mit diesen positiven Nachrichten rausgehen in unseren vorletzten Espresso-Plausche? Da haben Sie
das
noch was.
Das ist eine gute, ja, ist eine gute Nachricht zum Jahresende. Aber ich würde mal sagen, wenn ich den gestern Abend Wetterbericht gesehen habe, also auf verschiedenen Kanälen, haben wir ja sogar eine Chance, dass im Thüringer Wald Heiligabend oder vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag ein paar Schneeflocken fallen. Wäre ja auch zumindest auch eine hoffnungsvolle Geschichte, da kann man da mal vielleicht mal im Schnee spazieren gehen.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen gute Feiertage, einen guten Rutsch, bleiben Sie gesund und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dahin eine gute Zeit und herzlichen Dank für das gute Jahr mit Ihnen.
Und jawohl, Dankeschön. Ich wünsche eine ruhige, andächtige Weihnachtszeit für unsere Zuhörer und für Sie natürlich und bleiben Sie gesund. Gesundheit ist das Wichtigste.
Absolut. Herzlichen Dank, Herr Lochthofen.